Ganz herzlich dürfen wir Sie heute Abend willkommen heißen zur Sendung Quellgrund. Es ist der Freitag vor dem Barmherzigkeitsfest, das durch die Initiative von Schwester Faustine in der Kirche Aufnahme gefunden hat und besonders auch durch Papst Johannes Paul II. Es mag überraschen, wenn man ihn nicht kennt und auch nicht den Hintergrund, ja, aus dem er gewirkt hat, dass er bereits als zweite Enzyklika der Kirche die Enzyklika über die Barmherzigkeit Gottes geschenkt hat. Und wenn man spürt, dass er in so enger Weise auch mit der Botschaft von Schwester Faustine verbunden war, dann spürt man genau, dass ihm das ein ganz zentrales Anliegen seines Pontifikates war. Reich an Barmherzigkeit ist Gott. Und aus dieser Enzyklika möchten wir heute Abend einige Anregungen Ihnen mitgeben, sie quasi wieder zum Leben erwecken, die Worte, die damals Papst Johannes Paul II. Der Kirche und der Menschheit geschenkt hat. Und Gott bitten, dass er auch heute an diesem Tag und auch in dieser besonderen Zeit der Menschheit, dass er uns hilft, aus den Quellen des Erbarmens zu schöpfen. Gott, der voll Erbarmen ist, wurde uns von Jesus Christus als Vater offenbart. Sein Sohn selbst hat ihn, uns, in sich kundgetan und kennengelehrt. So sagt es der Papst. Jesus Christus ist derjenige, der vor allen Dingen den erbarmenden Vater den Menschen zeigt. Er ist die Fleischwerdung, die Inkarnation des göttlichen Erbarmens. Wenn man nicht weiß, was Barmherzigkeit ist, in Jesus hat sie ein Gesicht bekommen. In Jesus spricht uns die Barmherzigkeit des Vaters an. Und er lenkt immer wieder auch den Blick auf Maria, die Mutter der Barmherzigkeit. Wir ehren sie in Waghäusel als Mutter mit einem gütigen Herzen. Und man kann sagen, dass die Kirche, wenn sie jeden Tag das Magnificat anstimmt, gleichsam in das Gedächtnis der Gottesmutter eintritt und Gott in diesem Preislied Dank sagt für alle Gnaden und Wohltaten, für alle Erfahrungen der barmherzigen Liebe. Die Kirche hat den Auftrag, dieses Erbarmen Gottes in dieser heutigen Zeit den Menschen kund zu tun, es auch heute Gestalt annehmen zu lassen. Und wir wollen Gott bitten, dass er uns zeigt, welcher Anruf hier besonders an die Kirche ergeht und dass wir den vielfältigen und wachsenden Nöten unserer Zeit auch den Reichtum der göttlichen Barmherzigkeit umso mehr entgegenstellen. Denn sie allein, die Barmherzigkeit Gottes, kann alles heilen und überwinden. Und so dürfen wir Sie nun einladen, sich den Gedanken von Papst Johannes Paul erneut zu öffnen, die er der Kirche geschenkt hat, und so sich einzustimmen auf das kommende Barmherzigkeitsfest.
Schauen wir nun hinein in die Enzyklika und betrachten wir den Abschnitt, die messianische Botschaft, dass Jesus der Messias ist und was er verkündet. Der Papst schreibt, als Jesus in Nazareth zum ersten Mal aufgetreten ist und gepredigt hat, da hatte die messianische Botschaft des Propheten Jesaja auf sich bezogen. Der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Armen eine frohe Botschaft zu bringen, den Zerschlagenen die Freiheit, den Gefangenen die Freiheit und so weiter. Sie kennen diese Aussage. Und die gebrochenen Herzen sind wieder zu heilen. Das nimmt Jesus ganz am Anfang auf. So hat Jesaja den Messias vorausverkündet. Und der Täufer Johannes, der eben einmal im Gefängnis sitzt und fragt, bist du der Messias gleichsam, der da kommen soll? Dann gibt Jesus genau die gleiche Antwort. Geht und sagt ihm, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf. Den Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Dann nimmt Jesus genau die gleiche Antwort wieder in den Mund, dass er der Messias ist. Vor allem für die, die zerbrochenen Herzen sind, für die Armen eine frohe Botschaft. Das ist seine Berufung. Und besonders der Lebensstil und die Taten Jesu, Wort und Tat, offenbaren die Liebe Gottes. Die tritt besonders dann in Erscheinung, wenn der Mensch arm ist, schwach, krank, wenn er gesündigt hat, wenn er gefallen ist. Das ist die gebrochene menschliche Natur, nicht nur das innere Herz. Und das ist er gekommen, um zu heilen. Das ist die Aufgabe des Messias, den Vater als Liebe und Erbarmen gegenwärtig zu machen, ist für Jesus als Messias die grundlegende Verwirklichung seiner Sendung. Dazu hat er mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, mit Wort und Tat, und den Vater kundzutun. Und die erbarmende Liebe des Vaters zeigt er in vielen Gleichnissen auf. Sie kennen die alle, der gute Hirte, das verlorene Schaf, verlorene Drachme, vor allem auch der verlorene Sohn und der barmherzige Samariter. Lukas vor allem hat uns viele dieser Evangelien aufgezeichnet. Und darum gibt man seinem Evangelium den Ehrennamen, das Evangelium des Erbarmens. In Klammer gesagt, Lukas war Arzt. Da kennt sie mit den Nöten des Menschen besonders gut aus. Aber vergessen wir nicht, er ist nicht nur gekommen, das Erbarmen zu verkündigen, zu bezeugen, zu verwirklichen. Er sagt auch, selig die Barmherzigen, sie werden Erbarmen finden. Papst Johannes Paulus II. Sagt, das christliche Ethos, das, was man als Christ soll, ist in diesem einen Wort zusammengefasst. Seid barmherzig, wie euer Vater, oder selig die Barmherzigen, sie werden Erbarmen finden. Schauen wir nun, wenn Jesus der Messias ist, auf die Verheißung des Messias, seine Tätigkeit im Alten Testament, sagen wir besser im Ersten Testament, denn der alte Gott ist auch immer der neue Gott. Israel verdankt sich der Barmherzigkeit der Erwählung Gottes als Volk. Es hat in reicher Weise das Erbarmen erfahren. Warum? Weil es in reicher Weise auch gesündigt hat. Untreu von Anfang bis zum Ende. Es ist untreu gewesen und es wurde auch als Dirne, als untreue Frau bezeichnet. Und im Erbarmen, dass es immer wieder den Bund Gott zu Gottes erneuert hat, dass er gnädig und barmherzig ist, hat das Volk Israel immer wieder sich an Gott gewandt. Wir kennen das von den Propheten. Und bei den Propheten bedeutet Erbarmen eine besondere Kraft der Liebe, die stärker ist als die Sünde der Untreue des Volkes. Und schauen wir vor allem auch auf das Buch Exodus. Da haben sie zu Gott geschrien. Da sagt Gott, der Herr hat das Elend des verklavten Volkes angesehen. Er hörte seine Schreie, er erkannte seine Bedrängnis und beschloss, es zu befreien. Exodus 3. Da spüren wir das Erbarmen. Gott hört den Schrei der Armen. Der Vater hört das Weinen der Kinder und er kommt herab, um zu helfen. Und die zentralste Kundgebung, dass Gott ein barmherziger Gott ist und dass der Gott des alten Bundes der gleiche ist, der neue, ist in Exodus 32,6. Da darf Mose Gott nicht schauen, er darf den Rücken sehen und die Stimme Gottes selber hören. Er sagt selber von sich, Jahwe ist ein barmherziger, ein gnädiger Gott. Er ist langmütig, reich an Huld und Güte. Das ist die Selbstoffenbarung Gottes gleichsam neben dem brennenden Dornbusch im Alten Testament. Und alle Färbungen der Liebe zeigen sich im Erbarmen des Herrn. Er ist ihr Vater, er ist der Bräutigam. Und die Propheten geben im Namen Gottes dem Volk einen neuen Namen, Lo Ruhama. Das heißt, Volk Israel, Kind Gottes, du bist die Wohlgeliebte, du bist die Begnadete, weil du Erbarmen gefunden hast. Einst warst du nicht mein Volk, jetzt hast du wieder Erbarmen gefunden und bist wieder mein Volk. Darin sehen wir die Barmherzigkeit Gottes. Und was machen die Psalmen? Sie antworten darauf mit Lobpreis, mit Danksagung. Vor allem im Psalm 103 und 145. Das Erbarmen ist der Inhalt der innigen Beziehung des Geschöpfes zu seinem Schöpfer und des Vaters zu seinen Kindern. Es gibt viele verwandte Begriffe im Alten Testament, die immer um das Geheimnis Lieben, Erbarmen kreisen. Zum Beispiel Hesed, die Huld. Gemeint ist die Bundeshuld, dass er treu ist seinem Bund. Oder die Güte, die Gnade, die Treue. Wenn der Schuldbenadene zu Gott kommt und erfährt sein Erbarmen, die Bundeshuld Gottes. Und das Volk antwortet wie in den Psalmen mit Dank und Lobpreis. Vergessen wir aber auch nicht, dass Gott gerecht ist. Auch das schwingt mit im Erbarmen und mit der Liebe. Aber der Vorrang und die Erhabenheit der Liebe gegenüber der Gerechtigkeit kommen gerade im Wort des Erbarmens zum Ausdruck. Zum Beispiel, dass es heißt im Buch der Weisheit 11, dass er alles, was er geschaffen hat, liebt. Er kann es nicht hassen, er kann es nicht vernichten, er kann nicht sagen, das geht mich nichts an. Da heißt es, du verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast. Das heißt, du liebst alles, was du erschaffen hast. Oder bei Jeremia 31,3, da heißt es, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Und denken wir noch einmal zum Schluss an das Bundeswort bei Jesaja, ein wunderbarer Friedensbund. Dort heißt es 54,10, auch wenn die Berge von ihrem Platz weichen, meine Gnade wird nie von dir weichen und der Bund meines Friedens wird nicht wanken. So offenbart also Jesus als Messias die Verheißungen des Alten Testamentes. Und später wird er dann auch sagen, schon so lange bin ich bei euch. Du hast mich nicht erkannt. Wer mich sieht, der sieht den barmherzigen Vater.
Wir haben schon gespürt, dass die Offenbarung des barmherzigen Gottes von Anfang an die Offenbarung begleitet und durchzieht, die Gott an den Menschen gerichtet hat. In verschiedenen Worten der Heiligen Schrift haben wir von dieser Wahrheit, von dieser tiefen Wahrheit Gottes erfahren. Und besonders hat das Volk Israel gespürt, dass dieses Erbarmen auch ihm in ganz besonderer Weise zuteil geworden ist, besonders in den Situationen von Schuld, von Armut, von Elend. Es war also nicht nur ein Wort, es war auch Tat. Jesus hat diese Botschaft erneuert. Er hat sie vertieft, vereinfacht, sagt Papst Johannes Paul II. Und er hat vor allen Dingen auch in Gleichnissen dieser Botschaft vom barmherzigen Vater ein Gesicht gegeben. Und Gleichnisse sind ja Wege, durch die wir tiefer in das Wesen Gottes eintreten können, es innerlicher aufnehmen können. Und sie heben ganz besondere Züge des Vaters hervor und ganz besondere Züge auch des Menschen, der das Erbarmen Gottes erfährt. Ein Gleichnis, das man gerne als das Evangelium, im Evangelium die frohe Botschaft, innerhalb der frohen Botschaft benennt, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater im 15. Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Hier spiegelt sich das ganze Drama der Verlorenheit des Menschen, der Reue, aber auch die Schönheit der barmherzigen Liebe des Vaters. Was geht dem Sohn verloren? Zunächst einmal der materielle Besitz, das Erbe ist verschleudert. Aber das Erbe steht eigentlich in diesem Gleichnis für das Tiefere, für den größeren Verlust. Und den spürt der Sohn sehr genau. Es war nicht nur der Verlust des Vermögens, sondern es war der Verlust der eigenen Würde. Er sagt, ich gehe heim zu meinem Vater, ich will ihm um Verzeihung bitten und will ihm sagen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das heißt, er ist sich sehr klar bewusst, dass er durch die Sünde, durch die Untreue, durch das Misstrauen dem Vater gegenüber, letztlich die Würde des Sohnes, die Würde des Kindes dieses Vaters verspielt hat. Das ist die Ebene der Gerechtigkeit. Es steht ihm nicht mehr zu, die Rechte des Sohnes wahrzunehmen. Das spürt er sehr genau. Und er hat nur noch die Hoffnung, wenigstens noch Aufnahme zu finden beim Vater, aber dann nicht mehr mit den Rechten des Sohnes, sondern als Tagelöhner. Der materielle Engpass, der Verlust des Erbes, hat ihm den inneren Verlust, die innere Armut erst richtig verdeutlicht. Der Vater sieht genau diese eigentliche Tragik, die durch den Weggang des Sohnes und durch sein Handeln zwischen ihm und dem Sohn nun steht. Der Vater weiß sehr wohl, dass das Eigentliche nicht nur das materielle Erbe, sondern der tiefere Verlust ist, aber er freut sich, dass genau das es ist, was er dem Sohn nun auch ganz neu zu schenken vermag. Und zwar nicht auf der Ebene der Gerechtigkeit, dass es ihm nun zustünde. Es steht ihm in der Tat nicht mehr zu, sondern hier offenbart sich Gott als erbarmender Gott, der die Gerechtigkeit erfüllt, so wie es Jesus einmal sagt, der es im Erbarmen versteht, die Gerechtigkeit zu überbieten. Sie bleibt Gerechtigkeit, es ist nicht Unrecht, aber das Erbarmen triumphiert über das Gericht. So sagt es einmal der Apostel Jakobus. Und so beschenkt der Vater ihn mit der Umarmung. Er küsst ihn. Er gibt ihm einen Ring. Er bekleidet ihn neu. Er gibt ihm wieder Schuhe und setzt ihn ein in diesem Akt als Sohn. Und er feiert sogar ein Mahl. Und das spürt der zurückgebliebene ältere Sohn durchaus. Es ist eine Liebe, die überfließt, ein Erbarmen, das sich freut, sich zu verströmen, zu verschenken. Man hat diese Art des Erbarmens oft den Vorwurf gemacht, bis in die jüngere Zeit hinein, dass diese Art des Erbarmens letztlich doch den Menschen erniedrigt. Weil da einer wäre, der von oben herab einen nun empfängt und erhebt, der niedriger ist. Ja, wir können uns noch erinnern an die Kritik auch des Atheismus, dass Barmherzigkeit letztlich sogar Gerechtigkeit verhindert und aufhält. Papst Johannes Paul war es, der im Drama der Bruder unseres Gottes genau das hervorgeholt hat, diesen Vorwurf, den er ja gut kannte aus seiner Heimat Polen, dass die barmherzige Liebe der Christen letztlich eine gerechte Gesellschaft aufhalten würde und dass der Mensch nun doch selber ans Werk gehen müsse, um statt des Erbarmens nun endlich Gerechtigkeit aufzurichten, koste es, was es wolle, mit erbarmungsloser Härte. Wir alle wissen, wie dieser Weg geendet hat. Und wir spüren, dass das Erbarmen, um was es hier geht, was in der Bibel gezeigt wird, nicht eines ist, wo der Mensch erniedrigt wird, wo er so gleichsam von oben mit einem Almosen abgespeist wird, sondern, und das betont Johannes Paul II. Sehr schön, im Erweis von Erbarmen wird der, der sich erbarmt, selbst einer, der beschenkt wird. Und so ist Erbarmen immer ein Austausch. Sonst ist es nicht in Wahrheit christliches Erbarmen. Vielleicht können wir uns an eine Situation erinnern, wo wir herausgefordert waren oder angerufen waren, Barmherzigkeit zu üben. Vielleicht hat uns jemand verletzt und beleidigt. Dann kann man natürlich aufs Erste sagen, wenn man den Schmerz überwunden hat, gut, ich verzeih ihm. Und man fühlt sich vielleicht groß und vergisst dabei, dass derjenige, der das Erbarmen empfängt, in dem Moment einen ja selbst wieder beschenkt. Und dass es die gemeinsame Freude ist an der Barmherzigkeit, die den Gebenden mit den Empfangenden letztlich zuteil wird und beschenkt. Und so ist es mit Gott, mit der Erfahrung und der Mitteilung seiner Barmherzigkeit. Es ist ein Geschenk für den Menschen, aber auch unter den Menschen immer die gemeinsame Freude an der erbarmenden Liebe des Vaters, die in diesem Moment aufleuchtet. Und so siegt die Barmherzigkeit über die Gerechtigkeit. Dieses Gleichnis ist natürlich das Drama über die innere Verlorenheit, über die Sünde des Menschen, die besiegt wird genau durch diese erbarmende Liebe des Vaters, die sich in Christus offenbart und die er besonders, wie wir jetzt gleich hören werden, durch das Kreuz und die Auferstehung hinein dem Menschen vermittelt und schenkt. Aber wir dürfen hoffen, und das ist auch die Grundlage der Botschaft, die Schwester Faustina von Jesus empfängt, dass über die wachsenden Bedrohungen des Menschen über die wachsende innere und äußere Armut und besonders über die Sünde, über das Entfremdetwerden von Gott, ja, und die wachsende Verlorenheit des Menschen, die daraus hervorgeht, dass über all das immer neu die erbarmende Liebe des Vaters siegen möchte. Und das ist die Zuversicht, mit der wir auch diesen Festtag begehen sollen, feiern dürfen, dass die Barmherzigkeit Gottes die Kraft hat, alles zu verwandeln und alles Übel und alles Leid der Welt ins neue Licht der neuen Schöpfung hinüberzuführen. Diesen Sieg dürfen wir als Christen den Menschen nicht vorenthalten.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, jetzt schauen wir auf den Gipfel, auf den Höhepunkt der Offenbarung Gottes durch seinen Sohn, dass er Erbarmen ist, im Ostergeheimnis. Wir sind ja noch in der Osteroktav. Das Pascha, Messiam, das Jesus, das eigentliche Paschalam wird, das geschlachtet wird, das uns rettet und befreit und uns weltlich ins neue gelobte Land, in die Arme des barmherzigen Vaters zurückführt. Papst Johannes Paul II. Sagt, mit Gethsemane und Karfreitag beginnt ein Umschwung in der Offenbarung der Liebe. Warum? Bis jetzt hat er Erbarmen gepredigt, war barmherzig, hat geholfen, geheilt. Jetzt kommt Gethsemane und Karfreitag. Jetzt braucht er selber das Erbarmen Gottes, das Erbarmen seiner Freunde, und er erfährt es nicht. Er muss nach Erbarmen und Hilfe und Gnade schreien, bitteln und betteln. Und vorher hat er es verkündet. Darum dieser Umschwung. Da spüren wir, Gott hat ihn für unsere Rechtfertigung zur Sünde gemacht, damit wir wieder gerecht werden. Und er hat ihn scheinbar nicht erhört, scheinbar nicht geholfen, den Kelch des Leidens nicht hinweggenommen. Aus unergründlicher Liebe zu uns, damit die Gerechtigkeit Gottes erfüllt würde. Er hat uns gerecht gemacht durch die Erlösung in Christus Jesus. Er hat die Sünde aufgewogen durch sein Opfer. Und die Gerechtigkeit ist jetzt nicht mehr nur Gericht über die Sünde, sondern sie erneuert auch die Liebe zu uns, dass der Mensch auch wieder fähig ist, Gott selber wieder eine Antwort der Liebe zu geben. Nicht nur passiv sich erlösen zu lassen, sondern auch wieder ihn zu lieben, ihm zu danken, zu loben, zu preisen und auch das Halleluja zu singen. Also das Pascha-Mysterium ist der Gipfelpunkt der Offenbarung und der Verwirklichung des Erbarmens, dass wir wieder sein Volk sind, seine geliebte Kinder, dass wir das, was wir vorhin gehört haben, wieder geschenkt bekommen haben, ohne es verdient zu haben. Reine Gnade, dass wir wieder seine geliebten Kinder sind und die Würde, die wir verkauft und verspielt haben, wieder geschenkt bekommen, in noch reicherem Maß als bei der Schöpfung. Das Kreuz ist also das letzte Wort des Messias und die Verwirklichung seiner Sendung. Und der Vater gibt die Antwort in der Auferstehung seines Sohnes. Das ist die Antwort. Johannes sagt das so: So sehr hat Gott die Welt geliebt. Sie kennen das, dass er einen einzigen Sohn hingab. Und darum sagt Papst Johannes Paul II. An den gekreuzigten Sohn glauben heißt den Vater sehen. Die Griechen wollten einmal den Jesus sehen. Und er sagt, wer das Kreuz sieht, der sieht den barmherzigen Vater. Und an diese Liebe glauben heißt an das Erbarmen glauben. Und an diese Liebe glauben heißt nicht gerichtet zu werden, sondern gerettet zu sein. So ist das Erbarmen, sagt Johannes Paul, das gleichsam der zweite Namen von der Liebe. Ich sage es gern, die Zwillingsschwester von Liebe ist Leid, die Zwillingsschwester von der Liebe ist das Erbarmen. Schauen wir auch noch auf dieses Thema, dass die Liebe stärker ist als der Tod und die Sünde. Wir haben die Sünde und den Tod am Kreuz gesehen, wo sie verurteilt wurde, wo er sie für uns getragen hat. Und manche meinen, ja, er ist gestorben, es ist alles aus. Und wir meinen oft, wenn wir sterben, ist scheinbar alles aus. Aber weil er auferstanden ist, weil er Sieger ist und uns daran Anteil gibt und weil er uns geliebt hat bis zur Vollendung und gesagt hat, verzeih ihnen, darum ist die Liebe stärker wie der Tod. Obwohl wir immer nur scheinbar den Tod sehen und meinen, damit hat der Tod gesiegt. Nein, die Sünde und der Tod, die wurden am Kreuz besiegt. Hier erfüllt sich die Sendung Jesus Messias, dass er gekommen ist, den Armen, denn verlassen uns allen, diese frohe Botschaft zu verkünden. Ein neuer Himmel, eine neue Erde hat begonnen. Lasst uns so danken und wirklich österliche Menschen sein. In der Auferstehung hat Jesus in radikaler Weise selbst das Erbarmen erfahren, um das er im Gethsemane gefleht hat. Das heißt, die Liebe des Vaters, die stärker ist als der Tod. Und darum sagt der Psalm 89, die Erbarmungen des Herrn will ich in Ewigkeit preisen. Ganz zum Schluss noch ein kurzes Wort an Maria. Sie ist ja die Mutter der Barmherzigkeit. Sie darf ja nicht fehlen. Wenn wir auf das Kreuz schauen, werden wir Maria und den Liebesjünger Johannes finden. Er erbarmt sich von Geschlecht. Maria hatte die Gnade, auch in der dunkelsten Stunde, wo alle davon gelaufen sind, das Wirken des barmherzigen Vaters zu erkennen, an die Liebe des Vaters zu glauben, standzuhalten, auch wenn die Augen etwas ganz anderes gesehen haben. Darum selig ist die, die geglaubt hat, dass er herrschen wird und dass er König sein wird und Sieger sein wird. Und darum ist Maria die Mutter der Barmherzigkeit. Warum? Weil sie durch die unbefleckte Empfängnis mehr wie alle Menschen zusammen Gnade empfangen hat, Erbarmen. Du bist voll der Gnade. Und weil sie dieses erfahren hat, konnte sie auch mitwirken an der Erlösung am Kreuz. Und darum darf sie den Menschen die barmherzige Liebe Gottes offenbaren. Und Papst Johannes Paul sagt ein wunderbares Wort. Diese Liebe, die für die Armen, die Kranken ist, die nehmen die Menschen manchmal lieber an, wenn sie von der Mutter Gottes kommt. Und darum gibt es viele Orte, wo die Menschen zu Maria pilgern und bei ihr und in ihrer Nähe dieses Erbarmen Gottes, dass er in Person ist, durch Maria sich vermitteln lassen und keine Angst haben zu kommen, wie ein Kind zuerst zur Mutter springt. Das hat Papst Johannes Paul II. Auch selber erfahren und uns kundgetan. Sie hat ein Herzensopfer gebracht und ihr Fiat dazugelegt und hat mitgewirkt, dass wir Erbarmen gefunden haben. Sie preist es und sie führt uns immer zum barmherzigen Jesus.
Maria preist das Erbarmen Gottes und sie besingt im Magnificat, dass auch Gott sie, Maria, erhoben sein lässt durch den Lobpreis der Menschen, ja, weil sie gleichsam jene ist, in der sich das Erbarmen Gottes auf besonders schöne und vollkommene Weise schon jetzt uns Menschen zeigt. Wenn wir also Maria ehren, von Geschlecht zu Geschlecht, wie sie es selbst ausdrückt, dann ehren wir damit auch von Geschlecht zu Geschlecht des Erbarmen Gottes. Papst Johannes Paul II. Schlägt von hier aus die Brücke in unsere Zeit, indem er dann sagt, ja, da gehören doch auch wir dazu, wir, die jetzt zu diesem Geschlecht gehören, das die Barmherzigkeit Gottes preist. In einer Zeit, die gezeichnet ist von vielfältigen Nöten und Bedrängnissen. Einerseits ein gewaltiger Fortschritt mit immer neuen Errungenschaften und auf der anderen Seite auch Nöte, weil die inneren Fragen des Menschen nach dem Sinn seines Daseins, den Sinn von Leid, von Tod, nicht mehr beantwortet werden und dass der Mensch immer mehr einer ist, der sich als Gespaltener erfährt, mitten in diesen Zerwürfnissen, in dieser Ungleichheit von Fortschritt materieller und technischer Art und innerer, ja, Heimatlosigkeit, weil er nicht mehr weiß um sich selber, nicht mehr richtig weiß um Gott und auch immer mehr das Antlitz seines Mitmenschen nicht mehr zu sehen vermag. Das ist die wachsende Not, der das Erbarmen Gottes in unserer Zeit begegnen möchte. Und es ist wie ein Schrei an das Herz des Vaters, ein Schrei auch an das Herz der Kirche, die gerufen ist, diese erbarmende Liebe Gottes gerade in diesen Tagen den Menschen zu verkünden. Die innere Unruhe, die den Menschen quält, wieder wahrzunehmen und seine Unfähigkeit, sich selbst nicht zu finden, wenn er nicht auch zugleich den Vater gefunden hat. Wenn er den Vater aus dem Auge verliert, Gott aus dem Auge verliert, dass er sich selbst verliert und auch die Beziehung zum Bruder, zur Schwester. Und das ist doch genau auch das, was wir in unseren heutigen Tagen sehr spüren müssen. Die innere Entfremdung des Menschen zu sich, zu seinen Mitmenschen, zur Schöpfung. Und der Papst nennt es beim Namen: Der Heimweg ist nur möglich, indem auch der Vater neu gefunden wird. Und so ist der Auftrag der Kirche besonders der, den Schrei des Menschen nach Erbarmen zu hören, aber auch die Antwort des Vaters den Menschen zu offenbaren, der sich genau dieser verlorenen Menschheit wieder zuwenden möchte und sie quasi heimholen möchte in sein Vaterhaus. Es war übrigens auch für uns einer der wichtigen Impulse für diesen Wallfahrtsort, der Mutter mit dem gütigen Herzen geweiht ist, auch hier nicht nur durch den Lobpreis, durch die Feier der Eucharistie, durch die Feier der Versöhnung und durch die Verkündigung des Evangeliums, das Erbarmen Gottes den Menschen zu verkünden und zu sagen, sondern auch, sobald es möglich sein kann, ein Haus der christlichen Nächstenliebe an diesem Wallfahrtsort zu errichten mit Hilfe guter Menschen, in denen es möglich sein sollte, genau das wieder dem Menschen zu schenken, das Antlitz Gottes, aber auch die barmherzige Zuwendung, das gelebte, geteilte Miteinander, um so auch in dieser geheilten Beziehung, wo Gott in der Mitte ist, wieder selbst Heilung und Heimat zu finden. All das sind Anrufe und Antworten, die die Kirche in unserer Zeit hört und zu geben vermag. Bitten wir, die wir jetzt als Einstimmung auch auf den kommenden Sonntag der Barmherzigkeit diese Botschaft noch einmal neu gehört haben, für jetzt gehört haben und versucht haben, den Anruf Gottes zu entdecken an uns, versuchen wir, den Vater nun um seinen Segen zu bitten, dass jeder an seinem Ort, da wo es ihm möglich ist, diese barmherzige Liebe des himmlischen Vaters zu verkünden und zu leben vermag. Und dazu möge der Herr uns segnen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und behüte euch alle und alle Familien, mit denen ihr verbunden seid, der dreieine und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir wünschen Ihnen noch einen gesegneten Abend. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.